So, jetzt sind wir in der zweiten Stunde Axiom angekommen, hier im Studio Verena Kuni und Felicia Herrschaft. Und zwar haben wir gerade am Ende der ersten Stunde ein Gespräch mit Ruth Noack gehört, der Kuratorin der Documenta 12. Und darauf wollen wir jetzt noch einmal kurz eingehen, um eigentlich die Documenta 12 eben, ja, kunstwissenschaftlich zu erschließen.
Ja, genau. Und zwischenzeitlich musste ich gerade eben als Kunsthistorikerin, die das hört, ein bisschen auf ein Stück Holz beißen. Aber mittlerweile kann ich wieder ganz ruhig atmen. Also, in der Tat ist es eben eine der Qualitäten, kann man sagen. Und aber zugleich auch so etwas wie das große Problem dieser Documenta, dass sie versucht, mit einem großen Selbstbewusstsein einen ganz klassischen, teilweise wiederum durchaus selbst modernisierten und sich insbesondere übrigens nicht so sehr an der internationalen Debatte, sondern speziell an der angloamerikanischen Erweiterung, sage ich mal, der Kunstwissenschaften in Richtung Visual Studies, Cultural Studies auch orientiert. Das bedeutet dann aber auch, dass der Impetus, der theoretisch dahinter steckt und sich dann ins kuratorische Tun übersetzt, sehr deutlich greifbar genau dort zu fassen ist, wo, wie wir eben gehört haben, ja eigentlich das ja nicht mehr so der Stand der Dinge sein soll oder eigentlich auch klar gemacht werden soll, dass unsere Kultur- und Bildungsbegriff heutzutage vielleicht hinterfragt werden müsse. Das Problem ist, wenn man das sozusagen aus den eigenen Mitteln heraus hinterfragt, aber man hat ja auch gar keine anderen. Also im Grunde genommen habe ich mich im Stillen gefragt, welches könnte jetzt eine Alternative sein zu der, damit meine ich jetzt nicht einer nicht selbstkritischen und völlig eurozentristischen Perspektive, die wird ja auch niemand gezwungen, so zu pflegen. Da helfen ja auch schon die von Kontinent zu Kontinent jettenden Kunstbusinesses. Ne?
Das heißt, der Eurozentrismus ist beteiligt an den Bildungslücken, die wir jetzt hier haben, oder?
Ja, das wurde ja implizit eben so ein bisschen suggeriert, dass der mit dran schuld ist. Nur lässt er sich, glaube ich, nicht beheben, wenn man zum Beispiel eine Aufstellung macht, die einen extrem hohen Anteil, sage ich mal, jetzt an österreichischen KünstlerInnen hat. Das ist dann vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Globalisierung und die osteuropäische Kunst anzuschauen, zum Beispiel, auch historisch anzuschauen, ist halt in den letzten Jahrzehnten, speziell in Österreich, auch sehr stark staatlich gefördert worden. Also, dass man geguckt hat, dass zwischen Österreich und den sogenannten ehemaligen Ostblockstaaten, dass dann kuratorischer Austausch stattfindet. Da gibt es also sozusagen einen Bildungsvorsprung, der aber auch ganz zum Teil, muss man schon sagen, nationalistische Gründe hat, wenn man jetzt, sage ich mal, aus Österreich kommt. Das muss man dann schon auch sehen, wenn man das Ganze jetzt von kunsthistorischer Warte beurteilt. Und am stärksten, glaube ich, ist als kunsthistorische Methode ja nun eine zur Anwendung gekommen, die zu den auch konservativsten, klassischsten, sage ich, oder wertfreier gesagt, vielleicht klassischsten Methoden der Kunstgeschichte gehört, nämlich das, was dort so unter Migration der Form theoretisch uns entgegenkam als Formulierung, nämlich das Vergleichen Sehen. Und das Vergleichen Sehen ist eben eine Tugend, die sich auf eine Kunstgeschichte bezieht oder die eine Kunstgeschichte gelernt hat, die eine philologische Wissenschaft in dem Sinne ist, dass sie Bücher mit Illustrationen hat, die dann zum Beispiel, sag ich mal, Winkelmann sitzt in Italien, beschreibt die Antiken und macht dann eben Abbildungen dazu. Das geht ja schon auch sehr viel früher los, noch lange bevor sich das Fach konstituiert. Und die dann zu ihrer wahren Blüte gelangt, als vor diesem Hintergrund eben dann auch die vergleichende, also sozusagen die doppelte Diaprojektion, die alles sehr hübsch auf das gleiche Format bringt und eine Wand wirft, damit man auch ganz, ganz unterschiedliche aus unterschiedlichen Kontexten kommende Werke, Artefakte oder whatever nebeneinander anschauen kann und dann sagen kann, aha, okay, da sind ja, ist ja eine Formverwandtschaft. Das ist ein Ansatz, mit dem ist so die Kunstgeschichte in ihre eigene Institutionalisierung hineingegangen und gerade in der Zeit, wo sich das formiert hat, war es mit nicht nur üblich sozusagen sogenannte oder auch Hochkunst vergleichend anzuschauen, sondern das war ja gerade eigentlich eine Zeit, die sich sehr intensiv mit Kunsthandwerk, mit sogenannter Volkskunst beschäftigt hat und auch versuchte eben sozusagen diese Formwanderung zwischen High und Low, wie man das dann nach den 60ern genannt hätte, auch nachzuweisen. Also wir haben da was, einen ganz, ganz klassischen und, sage ich mal, im Kern von Westeuropa entwickelten und auch aus der dortigen kulturellen Tradition heraus und auch aus den dortigen kulturellen Phantasmenprojektionen heraus entwickelten kunsthistorischen Ansatz, den wir dort in der Ausstellung sehr konsequent im positiven wie im negativen Sinne durchdekliniert finden. Es zeigt sich natürlich, und da ist unsere Moderne natürlich dann die Moderne unserer Antike, dass dieser Ansatz gar nicht so doof ist. Also, dass man nicht sagen muss, jo, das ist dieser doofe eurozentristische Ansatz und so. Das wollen wir jetzt mal ad acta legen, was ja zum Teil auch in der Zeiten von der kritischen Kunstwissenschaft so auch passiert ist, dass man sagt, das wollen wir nicht mehr. Hm. Aber dass man den dort durchaus verbinden kann, zum Beispiel mit feministischen oder sagen wir aus dem Marxismus noch informierten politischen, kritischen Ansätzen, genau, und daraus versuchen kann, auch expositive eine Perspektive zu entwickeln.
Neue Fragen einfach auch zu stellen.
Und das ist sicherlich
den künstlerischen Arbeitsweisen doch sehr entsprechend, dass eben Fragen gestellt werden und recherchiert wird, um bestimmte Projekte dann auch möglich zu machen.
Sicher ja und nein, denn auf der einen Seite ist es unbestreitbar, glaube ich, das Verdienst dieser Documenta, sehr viele extrem qualitativ spannende Arbeiten mit hineinzunehmen aus, sage ich mal, zum Beispiel auch Ende der 50er folgende, die allerdings also durchaus, sage ich mal, aus einer Fachperspektive, jemand, der so ein bisschen aufgeweckter durch den Kunstbetrieb geschlichen ist in den letzten 15, 20 Jahren.
Welche Arbeit meinst du?
Also jetzt Paul Gernes ist jetzt nicht breit getreten ausgestellt worden.
Welche?
Aber eben über Cosima von Bonin, die sich auf ihn ja schon lange bezieht, konnte man auch schon, sage ich mal, vor 5, 6, 7 Jahren, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch datiere, so eine vage Ahnung davon bekommen, dass es diesen Künstler gegeben hat und was der so gemacht hat. Das finde ich aber dann völlig in Ordnung, denn da dürfen wir ja nicht vergessen, wie Ruth Norke ja auch zu Recht betont hat, die Documenta ist keine Fachausstellung. Sie wurde eben gerne hin und wieder mal als Hochleistungsshow begriffen, aber in besseren Fällen nicht, sondern es ist eine Ausstellung, die einem größeren Publikum eigentlich den Stand der Dinge nahebringen will. Und das ist in der Tat der Stand der Dinge, dass in den letzten Jahren die Positionen der 60er und 70er Jahre in ihrem Wert sozusagen für das, was danach folgt, also entdeckt worden sind, auch viele Künstlerinnenpositionen, auch viele feministische Positionen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal als ganz naheliegend Lozano, die mit Gerhard Richter zusammen einen Raum bestiehlt im Museum Fridericianum, die im letzten Jahr eine große Einzelausstellung, posthum muss man dazu sagen, in Basel hatte, die aber schon in den Jahren davor eben systematisch wieder entdeckt worden ist. Oder es gibt eine ganze Reihe, die man da noch an, zum Beispiel, ja genau, Tanaka Atsuko zum Beispiel, die japanische Künstlerin, deren Lichtkleid im Fridericianum im Obergeschoss hängt und dort auch, glaube ich, von vielen sehr, sehr positiv wahrgenommen worden ist, war eben auch letztes Jahr mit dieser Arbeit bei der Zero-Ausstellung in Düsseldorf mit dabei. Und überhaupt dieses ganze Umfeld auch von Zero ist in den letzten Jahren ja auch durchaus auch im Ausstellungsbetrieb, nicht nur in der Kunstgeschichte, wiederentdeckt worden. Es gibt andere Punkte, was jetzt zum Beispiel die Kunst aus Osteuropa, das klang eben ein bisschen sehr spitz, als ich auf diese Kulturpolitik in Österreich hingewiesen habe, die ja was sehr Positives hatte, weil wir dadurch auch einen ganz anderen Zugang bekommen haben, insgesamt jetzt, sage ich mal, zu einer europäischen Kunstgeschichte. Nur war das, darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen, nicht immer nach 1950 so ganz fürchterlich einfach. an osteuropäische Kunst, die nicht dem dortigen sozialistischen Staatsverständnis von Kunst entsprach, heranzukommen, geschweige denn, die außer Landes zu bekommen und irgendwo aufhängen zu können. Das darf man, glaube ich, nicht ignorieren, wenn man dann so mal eben zurückguckt und sagt, oh ja, das hätte man ja, das ist völlig unverständlich. Das. Aber
ja, das beginnt jetzt auch in Belgrad, das ist auch neu, dass sie jetzt selbst ihre 60er und 70er Jahre Performancekunst in Belgrad ausstellen.
Ja, sehr zu Recht natürlich, sehr zu Recht. Also es ist sehr berechtigt, diese Kunst zu zeigen, und es war ja auch sträflich, dass man die nicht sehen konnte. Das war allerdings eben nicht nur einem arroganten westlichen Blick, der, das ist wiederum richtig, von der Documenta ja auch betrieben wurde, aktiv. Also ja, Documenta Four ist ja gegründet worden quasi als kaltes Kriegsinstrument auch gegen den sozialistischen Realismus.
Ja, weil Seemann hat es nicht geschafft, chinesische Künstler einzuladen.
Ja, also so, das versucht hat. Also solche, aber also die klassische Documenta-Politik war ganz klar anti sozusagen Ostblock, dann wurde aber schon eben seit den, denke ich mal, seit den 60er Jahren wurde durchaus, also das zumindest von den Kuratoren mit in den Blick genommen oder auch thematisiert sogar in den Diskussionen drumherum, also Basen Brock beispielsweise hat immer versucht, einen weiteren Blick zum Beispiel auch durch seine Besucherführungen auf der Documenta und bei der Seemann-Documenta hat er auch so ein Dia Raum mit reinzubringen. Also ganz so ignoriert wurde das nicht. Und umgekehrt, wenn ich jetzt dann schaue, welche Künstlerinnen und Künstler werden eingeladen, dann also ist mir natürlich auch, also hat mir gut gefallen, die Arbeit von Alina Schapoknikow, die, das sind so, muss man für diejenigen, die jetzt noch nicht dort waren, sagen, das sind Fotografien von kleinen, also von Kaugummis, die aber eben so groß oder so nahsichtig fotografiert werden, dass sie eben wie Soft Art Sculptures eigentlich wirken. Und dazu gibt es auch einen sehr schönen, beißend ironischen Text, der, wo man merkt, also da wird auch so ein bisschen scharf geschossen in Richtung lässigen Westen. Ne? Sie schreibt da selber, das ist einfach ganz niedlich. Es war letzten Samstag, als die Sonne schien. Und ich hatte mehrere Stunden damit zugebracht, meinen Rolls-Royce aus portugiesischem rosa Marmor auf Hochglanz zu bringen. Jetzt war ich müde, ich setzte mich und ich begann Kaugummi kauen, vor mich hinzuträumen. Hin und wieder zog ich ungewöhnliche, bizarre Kaugummi-Formationen aus meinem Mund und begriff plötzlich, welch außergewöhnliche Kollektion abstrakter Skulpturen da durch meine Zähne wanderte. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Ja, also wir waren gerade bei den wunderbaren, eigentlich sehr schönen, in der Fotografie imaginiert entstandenen Foto-Kaugummi-Skulpturen von Alina Schapoknikow, die eben, wie gesagt, wunderschön sind, auch so ein bisschen Furore machen dann, auch eine Entdeckung sind sicherlich, oder die Künstlerin ist dann vielleicht auch eine Entdeckung, da wären wir dann doch wieder bei einem Namen. Aber wenn es jetzt um das Werk geht, dann muss man eigentlich, sage ich mal, als mit dem Bildungsballast des westeuropäischen Kunsthistorikers, der westeuropäischen Kunsthistorikerin aufgewachsener Mensch sagen, hoppla, fragen wir doch mal, welche Moderne unsere Antike wäre und an welche würde ich da gerne denken, nämlich in dem Fall an die wunderbaren Kaugummi-Skulpturen oder beziehungsweise die kleinen Skulpturen, die Dalí mit aus irgendwelchem Dreck Papieren geformt hatten, die Brassai dann in großen Schwarz-Weiß-Fotos als zufällige Skulpturen aufgenommen hat. Und damals sind die eben dann auch in Minotaure, einer surrealistischen Zeitschrift, publiziert worden. Man könnte auch an eine Zeitschrift erinnern wie Document. Und dieser Teil der Moderne ist wie so ein bisschen ausgelöscht. Also die Moderne, an der sich diese Dokumente abarbeitet, ist eigentlich der schon reduzierte Blick auf eine Moderne, auch wenn der dann quasi positivistisch, neoklassizistisch zur Antike erklärt wird. Und es gibt Ausblendungen, die gar nicht hätten sein müssen, weil eine Menge der Arbeiten, die dort ganz wunderbar zu sehen sind in Kassel, auch Entdeckungen, die zu machen sind, wie Mira Schendl, eine in Zürich gebürtige, nach Brasilien ausgewanderte Künstlerin, ganz wunderbar diese Stränge hätten eben auch mal knüpfen lassen. Also gerade eine Documenta, die diesen historischen Zugang oder auch die, also es gibt ja eine ganze Reihe von Arbeiten, die, sag ich mal, eigentlich in Westdeutschland, Europa, in Kunstgewerbemuseen lange ausgestellt worden sind, eben aus der arabischen Kunst, Miniaturen, historische. Und das ist der Blick, den Roger Calois schon früh, also eben in den 30er Jahren, auf die Kunst geworfen hat, das mit einzubeziehen. Also
ja, also wichtig wäre jetzt tatsächlich, weil wir uns ja im Schaltjahr der Kunst befinden hier in Deutschland, gerade mit eben den Skulpturprojekten in Münster, die nur alle 10 Jahre stattfinden, und eben einer Documenta 12, die jetzt in Kassel stattfindet. Und darauf würde ich jetzt gleich in dem nächsten Gespräch eingehen wollen mit Christine Litz. Von daher, ja, war das, denke ich, ein sehr guter Einblick jetzt von dir und auch Ausblick über die über das, was auf der Documenta zu sehen ist oder wie eben ein Zugang zu Documenta möglich ist, weil ja tatsächlich auch sehr viele Arbeiten dort zu sehen sind, die in einem Beziehungsgefüge stehen und die sich wahrscheinlich auch nur durch Verknüpfungen, die man in der Lage ist, dann selbst herzustellen, durch die Arbeiten, die man dort sehen kann, durch die Positionen, die in fast allen Räumen auftauchen, dann denke ich auch ein sehr vielschichtiges Bild einfach der zeitgenössischen Kunst auch bietet. Münster ist in dem Sinne dann auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, in dem wir in Münster dann immer sehr stark mit den Künstlern zusammen recherchiert wird und die Künstler auf Münster reagieren, genauso aber auch wie manche Künstler in Kassel auf die Nachkriegsgeschichte in Deutschland, die, wenn Kriegsschutt vor dem Schloss Wilhelmshöhe gefunden wird, tatsächlich etwas ist, das, wo die Kunst sich eigentlich durch die Geschichte gräbt, könnte man fast sagen. Ja, ich bedanke mich bei Verena Kuhne jetzt für das Gespräch.
Ja, danke meinerseits natürlich.
Okay.
Starry heavens high above, O joyous night of love.
Im Hintergrund hören wir die Arbeit von Susan Phillips, The Lost Reflection, das verlorene Spiegelbild. Und zwar ist das eine Arbeit unter der Turminbrücke am Aasee. Und es erklingt eine Arie, die Susan Phillips eben singt aus der Barcarole aus Jacques Offenbachs Oper Hoffmanns Erzählung Schöne Nacht, du liebes Nacht, o Stille, das Verlangen. Und der Geschichte liegt die Partitur, die Geschichte vom verlorenen Spiegelbild des deutschen Romantikers E.T.A. Hoffmann zugrunde. Und gespielt wird diese Arbeit eben unter dieser Brücke und es erklingt immer eine andere Stimme von der anderen Seite. Ja, hallo, am Telefon ist jetzt Christine Litz, Projektleiterin der Münster, also Skulpturprojekte Münster seit 2006. Sie studierte Kunstgeschichte und arbeitete als Kunstkritikerin und war auch Assistentin eben des Direktors Kaspar König des im Museum Ludwig von 2001 bis 2005. Und sie hat auch schon eigene Ausstellungen realisiert mit Bruce Nauman, Heike Bayer und Lilly van der Stocker oder Mauricio Catalan. Katalin, ja, hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, das freut mich sehr, dass das jetzt geklappt hat und wie wir jetzt schon in der Sendung thematisiert haben, wir befinden uns in einem Schaltjahr der Kunst, könnte man sagen, was jetzt in alle 10 Jahre seit 1977 in Münster stattfindet. Das sind die Skulpturprojekte und vielleicht können Sie kurz erzählen, weil viele Künstler auch seit 40 Jahren jetzt an den Skulpturprojekten teilnehmen. Wie ist diese Auseinandersetzung der Künstler mit dieser Stadt zu erklären?
Ja, also das ganz Tolle und ganz Einzigartige an Skulpturprojekte ist, dass die Künstler immer ganz neue Arbeiten für die jeweilige Ausstellung entwickeln. Also nichts, was man vorher irgendwo gesehen haben könnte, sondern die Künstler kommen nach Münster, verbringen hier einige Zeit. Wir arbeiten seit circa 2,5 Jahren an der Realisierung jetzt der nunmehr 4. Ausgabe der Skulpturprojekte. Sie verbringen einige Zeit in Münster und nutzen das auch, um ihre Ideen tatsächlich zu konkretisieren und auch auf den Stadtraum auszurichten. Wir haben ja gerade Susan Phillips gehört. Da muss man eigentlich nach Münster kommen, um das richtig zu hören, ja, weil es unter der Turminbrücke installiert ist, wo es eben so ein Echo gibt, also wo sozusagen auch diese Antwort ganz klar und deutlich eben auch durch diese Architektur der Brücke unterstützt wird. Also das ist ganz einzigartig und ein großartiges Konzept, was eben seit 1977 alle 10 Jahre nur in Münster stattfindet.
Genau, Michael Escher ist einer der Künstler, der seit eigentlich 40 Jahren dabei ist.
Ja.
Und auch dann eben einen Wohnwagen platziert hat. Und es wird dokumentiert, wie dieser Wohnwagen seit 40 Jahren an unterschiedlichen Orten gestanden ist. Und der Wohnwagen selbst hat ja auch so ein interessantes, ist ja auch ein relativ interessantes Modell, das ja jetzt auch gar nicht mehr gebaut wird.
Ja, das ist Eriba Family. Das ist das Modell von 1976 und das war sozusagen brandneu, als er das erste Mal gemacht hat, nämlich 77 zu den Skulpturprojekten. Er stellt diesen Wagen, diesen Wohnwagen, wie zufällig sozusagen an jeder Woche der Ausstellung an einen anderen Ort und lässt ein Foto davon machen. Und zu der damaligen Zeit war das natürlich ein ganz gängiges Modell. Heute ist es ein Oldtimer-Modell. Er hat uns auch ein bisschen schwer gemacht, weil wir das Objekt gar nicht kaufen dürfen. Wir mussten uns das immer von jemandem leihen oder mieten. Und wir waren in diesem Jahr ganz aufgeregt, ob wir denn nochmal so ein Eriba Family von 1976 überhaupt finden werden. Aber wir hatten Glück. Und also auch in diesem Jahr wird das ausgestellt. Und das ist eigentlich was vollkommen Großartiges, weil es was ist, dass die Kunst, sozusagen das Objekt, ist was, was stabil bleibt, was immer gleich bleibt. Es ist immer derselbe Eriba Family Wohnwagen, aber die Stadt drumherum ändert sich. Also man kann sehr gut von den Fotos von 77, 87, 97 und auch 2007 jetzt ablesen, wie sich so eine Stadt verändert hat. Also nicht nur von den Automarken und der Mode, sondern auch von der Architektur dort. Und das ist eigentlich ein ganz guter Anzeiger für so eine Art von Langzeitstudie, wie es eben die Skulpturprojekte seit 77 machen.
Ja, und interessant sind dann ja auch Arbeiten wie die von Dominique González-Förster, die tatsächlich dann einen eigenen Themenpark mit einer Auswahl aus den Skulpturen eben der vergangenen Ausstellung zeigt und auch Zitate eben dieser ursprünglichen Arbeiten in Beton und Metall dann rekonstruiert, dann aber im Maßstab 1:4 zur Originalgröße. Das heißt, dort gibt es dann in diesem Themenpark von González-Förster gibt es dann auch einen kleinen Wohnwagen.
Genau, da gibt es den Mini-Caravan von Escher, eben auf 25% sozusagen Größe geschrumpft. Ja. Und der Dominique González-Förster ging es um zwei Sachen. Die eine Sache, sagte sie, wenn man eingeladen ist, als Künstlerin bei Skulpturprojekte teilzunehmen, dann denkt man vor allen Dingen über Größe nach, weil man stellt im Stadtraum aus. Dann ist man natürlich mit einer Größe konfrontiert von Architektur, von Struktur, von Stadt überhaupt. Und sie hat, ihr hat sehr gut gefallen die Arbeit von Nam June Paik, den videosehenden Buddha, der sehr klein war verhältnismäßig, aber trotzdem sehr stark. Und den hat sie zum Beispiel auch in ihre Installation mit aufgenommen, unter anderem aber auch die Kugeln am Aasee von Oldenburg oder die Ringe von Donnerstadt und aber auch ein paar neue Projekte, die sie eben geschrumpft hat auf 25%. Und das ist ein sehr beliebtes Kunstwerk. Die Kinder beklettern die Skulpturen und das ist sozusagen auch wie so eine sehr subjektive Auswahl von einigen Projekten eben aus den vergangenen Jahren.
Ja, und die Arbeit Square Depression von Bruce Naumann, könnte man sagen, ist auch eine Arbeit, die indirekt thematisiert, also Münster Skulpturprojekte, weil es eben 1977 das erste Mal eigentlich die Idee gegeben hat, dass diese Arbeit als Außenskulptur auch realisiert wird. Aber das war anscheinend damals nicht möglich.
Genau, das ist eine 25 auf 25 Meter große Betonskulptur, die geht in der Mitte 2,30 Meter in die Tiefe, also man geht sozusagen, wenn man hinein ist, läuft man unter das Bodenniveau auf so eine Art negative Bühne zu. Die ist aus weißem Beton gemacht, eine umgekehrte Pyramide praktisch, und die hat Bruce Naumann 1977 für Münster entworfen. Die konnte damals aus universitätsinternen Gründen nicht realisiert werden. Und in 2007 haben sich aber diese ganzen Querelen gelegt und wir haben das grüne Licht bekommen, diese Arbeit zu machen und stellen fest, dass sie an Aktualität in den 30 Jahren nichts eingebüßt hat.
Ja, und eine weitere Arbeit, die sich auch mit Münster auseinandersetzt, dann ist ja die zum Beispiel von Marco Lehanka, der eben diese sprechende Blume in der Einkaufspassage dann gebaut hat.
Genau, das ist eine Blume, die spricht. Es ist, als ob sozusagen jemand live einen Text schreiben würde. Es finden immer wieder aktuelle Wetterdaten oder auch das Datum des Tages und so weiter dort Eingang. Und es scheint so, als ob jemand live hinten sitzt und die Geschichten schreiben würde. Das Ganze ist aber sozusagen künstliche Intelligenz. Es ist ein Computer, der diese Geschichten immer wieder neu zusammenwürfelt und sie gehen immer schlecht aus. Am Ende stirbt immer eine Person, um sozusagen dann wieder eine neue Geschichte lesen zu können. Ich war gestern davor, wir sind im Moment bei Geschichte 556 und die besten Geschichten werden auch aufgeschrieben und in einem Buch herausgebracht.
Ah ja, ja, das, das wäre vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit, auf den Katalog einzugehen,
ja,
der Skulpturprojekte Münster, der ja neben den Arbeiten und auch zu den Arbeiten gibt es jeweils Gespräche auch mit den Künstlern. Zum Beispiel haben Sie auch ein Gespräch mit Bruce Naumann über seine Arbeit geschrieben und wie geführt und wie er sozusagen die Arbeit selbst dann wahrnimmt. Square Depression in Bezug auf die ja, Alltagswahrnehmung der Münsteraner, die eigentlich tagtäglich dann mit dieser Skulptur, also mit dieser umgekehrten Pyramide in Kontakt kommen.
Mhm, stimmt.
Und dann gibt es aber auch eben noch weitere Gespräche und ein temporäres Archiv, wo eben dann Münster thematisiert wird als aus einer architektonischen Perspektive.
Also wir hatten uns im Katalog vorgenommen, mal möglichst wenig kunsthistorische Texte mit hineinzunehmen. In den Künstlerseiten vor allem die Künstler zu Wort kommen zu lassen, in eigenen Texten oder auch Interviews.
Ja.
Und in einem Glossar sozusagen der Versuch, verschiedene Begriffe, die mit dieser Ausstellung Kunst und Öffentlichkeit, die mit dieser Thematik sich beschäftigen, von Experten sozusagen ausführen zu lassen. So kann man das als ein Lesebuch benutzen, was vielleicht eben auch über die Ausstellung hinaus begleitet.
Genau, möglicherweise auch durch das Glossary, das auch, also das Glossar, das über Begriffe vermittelt, über den öffentlichen Raum in der Kunst oder auch Kunstgeschichte.
Ja.
Und das finde ich ist auch ein sehr interessanter Zugang, weil die Skulpturprojekte sich ja auch immer selbst thematisieren. Oder jetzt auch durch die eigene Geschichte, die auch als Archiv zugänglich gemacht wird, bietet das Glossar möglicherweise auch einen Zugang zu den Skulpturprojekten, weil es eben eine Art von Selbstthematisierung auch beinhaltet in der Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum.
Das ist eine interessante Sichtweise, weil es halt 1977 noch keine Arbeit gab. Und dann haben Künstler beispielsweise wie Donald Judd oder aber auch Joseph Beuys Werke in Münster gemacht. Das von Donald Judd ist geblieben, das von Joseph Beuys ist heute im Hamburger Bahnhof zu sehen, in der Sammlung Marx. Und natürlich ist sozusagen, wenn man dieses Format ein viertes Mal macht, hat man eine schon beschriebene, schon bespielte Stadt mit verschiedenen Objekten. Man hat einfach keine weiße Karte mehr vor sich. Und viele, viele Künstler nehmen eben wieder Bezug auf, was einmal war oder was auch in Zukunft sein könnte. Es ist immer auch die Utopie von Stadt. Es geht zum Beispiel auch manchmal darum, was bildet eigentlich eine Gemeinschaft, wenn man an den Zirkel von Mark Wallinger denkt beispielsweise, der sich einmal durch die Stadt zieht in 4,8 Kilometer Länge und an verschiedene Häuser andockt. Das sind also unterschiedliche Fragestellungen oder eben Dora Garcias Arbeit, wo ein Bettler nach dem Brechtschen Bettler sozusagen durch die Stadt geht. Das ist ein Kunstwerk, was man nicht finden kann, sondern was vielleicht einen selbst findet, wenn man Glück hat. Und man kann dann Gespräche mit ihm beginnen. Das sind alles Projekte, die in 2007 jetzt eben auch, denke ich, einen Schritt in die Zukunft weisen.
Ja, und aber es gibt auch Arbeiten, die nochmal in die Nachkriegsgeschichte auch Münsters weisen, zum Beispiel die Arbeit von Gustav Metzger, die da ja auch zeigt, dass es eine Nachkriegsgeschichte gibt, die in der Zerstörung auch durch die Bombenzerstörung eben dann ab 44, 45 dann darin liegt. Und
genau.
Die Frage ist, also Gustav Metzger, der ja auch diese selbstzerstörerische Kunst eigentlich hervorgebracht hat, ist derjenige, der zerschmetterte Steine, also eine Arbeit macht, die Equivalence Shattered Stones heißt, zerschmetterte Steine. Und diese Steine werden jeweils auf eine besondere Art und Weise durch Münster transportiert.
Ja, also er nimmt Bezug auf diese vollständige Zerstörung von Münster. Fast zu 90% ist die Stadt zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, sozusagen als Rache für die Bombardierung von Coventry. Und er hat 107 Standorte ausgewählt und an jedem Tag wird über einen Zufallsgenerator, man kann es auch unter www.äquivalenz.de verfolgen, wird ein neuer Standort ausgewählt und dort wird eine neue Formation von Steinen wiederum angebracht. Das heißt, wir werden über den Laufe der Ausstellung am Ende 107 Standorte haben, wo wir verschiedene Steinformationen sozusagen vorfinden werden.
Ja.
Also in der Autodestruktion, also in dieser Selbstzerstörung, sagt er ja selber, liegt sozusagen eigentlich wieder Potenzial eines Aufbaus.
Ja, und das ist auch besonders bemerkenswert, dass Gustav Metzger an dieser Ausstellung teilnimmt, weil er ja doch sehr zurückgezogen in London lebt und sich eigentlich aus dem Kunstbetrieb doch sehr heraushält.
Es war sehr abenteuerlich, auch mit ihm zu kommunizieren, weil er selber kein Telefon hat. Und man musste sich immer mit ihm verabreden, sozusagen, man musste ihm immer vorher eine Postkarte schreiben. Und dann ist er an ein öffentliches Telefon gegangen, wo wir zu einer vereinbarten Zeit angerufen haben. Also was wiederum auch den eigenen Charme sozusagen auch der Zusammenarbeit hatte, da war es manchmal leichter, nach London zu fliegen.
Ja, und das sind dann auch Aufgaben, die eben in den Händen einer Projektleitung dann liegen, zum Beispiel das auch zu koordinieren und zu organisieren.
Unter anderem neben Finanzierung und überhaupt einer Gesamtorganisation, richtig. Ja. War es auch mit einer Aufgabe, dass der Gustav Metzger endlich ans Telefon geht.
Ich finde es auch sehr spannend, gerade dass eben Metzger und auch Marcel Rosler gezeigt werden, weil eben Rosler mit der Erarbeitung der Erschütterung der Fragmente dann eben tatsächlich auch Architekturen aus der Nazizeit zum Beispiel an andere Orte bringt und auf eine bestimmte Art und Weise Architektur eben auch thematisiert, die zum Teil auch zerstört wurde oder versetzt wurde. Zum Beispiel das Adleremblem des ehemaligen unter der Leitung von Ernst Sagebiel 1935 errichteten Lufttransportkommandos der Wehrmacht steht auch auf einem Mast vor den Münsterarkaden. Das Hakenkreuz in seinen Klauen wurde eben nach dem Krieg dann weggemeißelt. Mhm. Und das ist ja auch eine besondere Art Geschichte, Nachkriegsgeschichte.
Also die Marcel Rosler nimmt verschiedene Fragmente, die schon bestehen, wie zum Beispiel auch die Wiedertäuferkäfige, die es in Münster gleich irgendwie zweimal gibt. Einmal im Stadtmuseum als Replik und einmal hängen sozusagen die Originale an der Lamberti-Kirche. Die Wiedertäufer haben ja damals auch ein eigenes Weltreich, Königreich ausgerufen und sie hat dann diese Käfige sozusagen nochmal eine Replik davon angefertigt und sie vor die Bibliothek, die 92 von Bolles Wilson gebaut wurde, ein sehr modernes Gebäude hier in Münster gestellt, also auch wieder vor der Sammlung des Weltwissens sozusagen. Und sie versucht eben durch diese Dimensionierung, dadurch, dass sie die Objekte nimmt, sie wieder in eine Dimension rückt, wo sie viel näher an den Menschen dran sind und sie wiederum in andere Kontexte stellt, sie wieder neu zu sehen.
Ja, da schließt sich ja auch beinahe die Arbeit von Silke Wagner an Münsters Geschichte von unten, wenn sie eben eine Skulptur von Paul Wulff macht, der eben in ein Heim gekommen ist mit 7 Jahren und eben 1932 dann in eine Anstalt für Geisteskranke verlegt wurde und sein Kampf sozusagen auf Anerkennung dieser ungerechtfertigten auch, ich glaube, Kastration, die an ihm Zwangssterilisierung, die an ihm vorgenommen wurde, das zeigt eben diese Skulptur. Und ich glaube, das ist auch Münsters Geschichte von unten, so der Titel der Arbeit, auch eine Arbeit, die sehr präsent ist dann in Münster.
Also sie hat einmal ein Denkmal gemacht, eben über diesen Paul Wulff, der als Litfaßsäule auch funktioniert, dieses Denkmal, was immer wieder neu plakatiert wird, einmal mit dem Leben und Schaffen von Paul Wulff, aber auch mit Informationen zum politischen Kampf in Münster. Also man glaubt es kaum, hier gab es auch Häuserbesetzung und wirklich auch eine politisch sehr bewegte Zeit hinter sich gebracht. Und diese Informationen hat sie alles aus dem Umweltarchiv, die eben Literatur sammelt, die man vielleicht eben nicht in öffentlichen Bibliotheken findet. Und das sind immer wieder Themen, die sie aufgreift und eben an diesem Denkmal wieder neu plakatiert.
Und wie ist es tatsächlich möglich, dass Münster eine Stadt ist, die über diese 40 Jahre, könnte man fast sagen, gelernt hat, sich mit der Kunst im öffentlichen Raum zu beschäftigen und auch diese tatsächlich auch zu akzeptieren?
Ja, das ist eine gute Frage. 1977 waren sowohl die konservativen Kräfte in Münster als auch die wirklich super linken Studenten sich in einem einig, nämlich dass Skulpturprojekte der größte Mist des Jahrhunderts ist, und sie wollten auch zusammen die Kugeln von Klaas Oldenburg in Aasee versenken. Also da war sozusagen eine unerwartete Einigkeit. Man konnte eigentlich die Redakteure der Zeitungen entlassen, weil die gespickt war mit Leserbriefen. Und das ist so einer bestimmten westfälischen Sturheit vielleicht auch zuzuschreiben. Sowohl Kaspar König als auch Klaus Bussmann, sozusagen die Erfinder von Skulpturprojekte, sind beides Westfalen, dass die sich entschlossen haben, 10 Jahre später das einfach wieder zu tun. Ja. Und dann hat man schon auch einen bestimmten Respekt gehabt, es wurde auch international wahrgenommen, und 1997 kam die Ausstellung eigentlich so richtig erst in Münster an, und jetzt 2007 ist sie mit großen Erwartungen zumindest mal gespickt worden.
Ja, und ganz besonders ist vielleicht jetzt auch, dass dieses Jahr, also bei diesen Skulpturprojekten auch Künstler dabei sind wie Michael Elmgreen und Ingvar Dragset, die eben ein Theaterstück dann in den städtischen Bühnen realisieren, das Stück Drama Queens. Und sie thematisieren auch wieder den konservativen Wiederaufbau der Stadt, zum Teil auch in ihren Texten dann im Katalog. Aber sie zeigen auch eigentlich fast einen Paradigmenwechsel in der Kunst, in dem, wie sie Skulpturen auf die Bühne bringen, die der Moderne entsprechen, Superstars aus der Geschichte der modernen Skulptur. Und diese zeigen eigentlich nur, dass sie sich irgendwo befinden, wo es normalerweise still ist, und jetzt haben sie die Auseinandersetzung mit einem Publikum plötzlich vor sich. Und was passiert mit Skulpturen, die plötzlich zeigen, wie eingeschränkt ihre Wahrnehmung ist? Ist das?
Ja, also die Skulpturen, das ist ein kleiner Hase von Jeff Koons beispielsweise, oder der laufende Mann von Giacometti, oder eine Arbeit von Barbara Hepworth. Die Skulpturen sagen, wir stehen eigentlich auf dem Sockel, und eigentlich laufen ja die Besucher um uns herum. Und im Theater sind sie sozusagen mit ganz anderen Wahrnehmungen konfrontiert, dass die Besucher im Zuschauerraum sitzen und sie sich bewegen müssen. Das ist sozusagen eine ganz andere Art von Kommunikation ist, eine zeitbasierte Herangehensweise. Und was toll ist, weil es in einem, finde ich, ziemlich furiosen Text von Tim Etchells sehr stark darum geht, was ist eigentlich Skulptur? Und da werden ganz schöne Antworten gefunden. Und was ich ganz wunderbar finde, ist, dass eben diese verschiedenen Nationalitäten, auch Giacometti, aber auch eben Jeff Koons oder Barbara Hepworth spricht ein ausgesuchtes britisches Englisch, oder auch der Rückriem spricht ein Deutsch-Englisch sozusagen. In der Umsetzung hat es auch seine Momente.
Ja, und sie zeigen auch, dass der Zugang oder auch die Wahrnehmung von Kunst immer in einem sehr eingeschränkten Raum stattfindet, und möglicherweise, vielleicht haben Sie da auch noch eine Antwort, hat sich das, die Position des Künstlers, wenn Künstler jetzt auch immer reflexiver werden und recherchieren, vielleicht hat sich die Position des Künstlers jetzt auch einfach verändert oder wird anders wahrgenommen.
Es ist vor allen Dingen eben die Ansage von Skulpturprojekte an die Künstler, dass sie im öffentlichen Raum arbeiten. Das heißt wirklich nicht im Schutzraum des Museums. Man entschließt sich nicht, in ein Museum zu gehen, um Kunst zu gucken, sondern man konfrontiert sich, sowohl die Besucher sich als eben aber auch die Künstler ihre Arbeiten mit dem öffentlichen Raum. Das heißt mit allem und keinem spezifisch. Das ist erstmal eine ziemlich große Aufgabe und eigentlich ganz anders als das, was Künstler sonst gewohnt sind zu arbeiten. Und man muss dann versuchen, eben sozusagen in der Stadt etwas zu finden, eine Arbeit zu finden, die eben auch unter diesen Bedingungen funktioniert, was nicht immer ganz einfach ist.
Ja, dafür denke ich, ist das in Münster auch dieses Jahr wieder sehr gut gelungen. Die Ausstellung ist noch bis, ich glaube, 23. September zu sehen.
30. Wir sind eine Woche länger als die Dokumenta.
Okay. Bis 30. September.